Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist einer, den man nicht so gerne liest und wahrscheinlich auch noch weniger gerne predigt. Er kommt aus dem Buch der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel. Wer braucht, kann sich die Bibel holen, Persisch oder auch Deutsch. Und zwar im dritten Kapitel. Ich lese erstmal den Text und dann gehen wir Kapitel 3, ich lese den ganzen Text und wir gehen danach Vers für Vers durch. Und zwar ab Vers 14 im Kapitel 2 und im Kapitel 3 sind diese sogenannten sieben Sendschreiben an damalige reale Gemeinden in Kleinasien, also in der heutigen Türkei und in Griechenland, an verschiedene Gemeinden gerichtet, wo man allgemein in der Christenheit davon ausgeht, dass das nicht nur konkrete Gemeinden betrifft, sondern gleichzeitig bestimmte Zeitalter der Kirchengeschichte. Dass also von der Urgemeinde angefangen bis in die Zeit des Endes hin, allgemeine Entwicklungen der Kirchengeschichte damit aufgenommen sind, mit den entsprechenden Warnungen und Segnungen. Und wir sind heute bei dem letzten Sendschreiben, dem an die Gemeinde in Laodicea. Und das ist das Schwierigste, man muss fast sagen, das Unangenehmste dieser sieben Sendschreiben, mit dem größten Anteil an Warnungen und vergleichsweise wenig Gutem. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und jämmerlich und arme Blinde nackt bist. Rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbung deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viel ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Botschaft von Jesus, und zwar dem auferstandenen und herrschenden Jesus, nicht dem, den die Menschen verachten können. Der in die göttliche Autorität zurückgekehrt ist, das kann man nachlesen im ersten Kapitel der Offenbarung des Johannes, dass der Jünger, das ist der Johannes, von dem es in der Evangelien heißt, das ist der Jünger, den Jesus liebte, als er ihn sieht, niederfällt wie tot. Weil dieser Jesus, der ihm begegnet, als solcher Hinweis, trotzdem nichts mit dieser Schwachheit des Menschen zu tun hat, wie die Jünger ihn in diesen dreieinhalb Jahren seines Dienstes verlieren. Schwert geht aus seinem Mund, als Feuerflamme. Augen glänzend durchdringen. Kein Mensch, kein Wesen überhaupt kein geschaffenes Wesen kann ihm widerstehen. In einer göttlichen Autorität tritt er auf und der redet. Er benutzt diesen sterblichen Menschen, den einzigen der Jünger, die nicht als Märtyrer zu dieser Zeit schon gestorben waren, als einziger, der noch am Leben war, um eine Botschaft an das Volk Gottes zu senden, die bis heute seine Wirksamkeit hat. Und der erste Dienst ist eben dann in Kapitel 2, 3 dieses Schreibe, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier sind wir bei der letzten Gemeinde. Das erste, was auffällt, das Schreiben geht nicht an den Bischof oder an den Pastor, sondern an den Engel der Gemeinde. Was heißt das? Ihr wisst, ich stelle keine rhetorischen Fragen, sondern ganz praktisch. Vielleicht ist uns das gar nicht so gewärtig, aber alles, was auf dieser Welt geschieht, hat eine Entsprechung in der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Beim Hierherfahren war heute sehr deutlich zu sehen, dass der Himmel über uns massiv verändert worden ist. Wer da mal drauf geachtet hat, mir selber ist es erst seit diesem Jahr wirklich bewusst geworden. Der Himmel über uns wird seit Jahrzehnten massiv verändert durch militärische, meteorologische und vielleicht auch noch andere Experimente. Heute war das extrem deutlich zu sehen. Der Himmel war mit Kondensstreifen zugeflogen in verschiedene Richtungen und es war ganz deutlich zu sehen, diese Radarwellen, mit denen dieses Kondensat dann gepulst wird, dass das eine bestimmte Struktur annimmt. Seit ich das weiß oder seit ich mich darüber kundig gemacht habe, weil dort tonnenweise teilweise sehr gefährliche Schadstoffe auch benutzt werden. Und mir ist es das erste Mal aufgefallen, als ich wusste von dieser Sache, aber ich habe das lange für eine verrückte Idee gehalten. Aber am 25. Februar, also am Tag nach dem Kriegsbeginn, war das so krass deutlich, dass nämlich Polen mit diesen Dingen zugeflogen worden ist, buchstäblich bis an die Grenze. Ich war an diesem Morgen unterwegs, es war ein Morgen ohne Wolken und die gesamte Luftraum über Polen direkt bis an die Grenze ist zugeflogen worden, zugesprüht worden und danach war ja tagelang, wurde ja endlos mit dem Gerät nach Polen gefahren. Alle, die hier in der Region gewohnt haben, haben das ja gesehen, dass die Autobahnen und die Fernstraßen voll dieses Gerät waren. Und es wurde dann normalen Satellitenbeobachtern entzogen. Dort ist mir bewusst geworden, dass also keine komische Theorie ist, sondern richtig real, weil ich gesehen habe, wie diese Flugzeuge wirklich die Grenze auch abgeflogen haben und es zugespült haben. Und auf unserer Seite war nichts, nicht ein einziges Wölkchen. Und von dieser Zeit an habe ich angefangen, das zu beobachten und habe das gesehen. Und was mir auffällt, und das ist das, was mich aufbringt, wenn ich solche Dinge beobachte, das wird ja gesagt, das, was wir heute erleben können, ist ein Opfer an die Fürsten der Gewalt der Luft. Das ist das, was uns im Neuen Testament begegnet, so werden diese unsichtbaren Mächte genannt. Es ist uns in der Regel unbekannt, unbewusst, weil wir schon genug zu tun haben, die Sozialkontakte zu den Menschen in der sichtbaren Welt vernünftig zu gestalten. Dass wir gleichzeitig den Kontakten der unsichtbaren Welt ausgesetzt sind. Es gibt Menschen, die erleben das, der Bericht, den wir vorhin gehört haben, ist so ein bisschen in diese Richtung, dass nämlich der Geist von Ferdinand geweckt wird, in dem Moment, wo seine Freundin selber unter Druck ist. Das ist etwas, das sind die Momente, wo wir merken, dass wir auch in der unsichtbaren Welt, dass es eine unsichtbare Welt gibt, eine Verbindung dahin. Die Bibel ist eigentlich voll dieser Dinge und trotzdem beachten wir das selten. Und das, was uns dieser Text sagt, dass nicht nur jeder Mensch solchen Wesen in der unsichtbaren Welt ausgesetzt ist, man nennt das unter anderem Schutzengel, die Bibel nennt das an anderen Stellen Dämonen oder böse Geister, die Bibel bezeugt zahllose Begegnungen der Männer und Frauen Gottes mit Engeln. Die Evangelien weisen darauf hin, dass Jesus die Macht gegeben war und diese Autorität auch genutzt worden ist, dass er ständig diese Autorität benutzt hat, böse Geister, die als Bedrängnis über Menschen waren, auszutreiben, wegzuweisen. Und diese Autorität ist der Gemeinde gegeben. Und wir finden in der Bibel Zeugnisse über Mächten, die über bestimmten Bereichen dieser Welt Autorität ausüben. Wir lesen zum Beispiel noch Prophet Daniel, wo diesem Mann Einblick gegeben wird in solche Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Wer das nachlesen will, im letzten Kapitel wird ausdrücklich beschrieben, wo der Erzengel Michael kämpft mit dem Fürsten von Persien und er kämpft doch nicht gegen Menschen, sondern gegen eine unsichtbare Macht, die diese Autorität über das Volk hat. Es gibt ein sehr interessantes Buch oder gab ein sehr interessantes Buch aus der Wendezeit, wo das ein gläubiger Mann, Dr. Fritsch, einmal zusammengestellt hat. Das Buch heißt Der Geist über Deutschland. Wer die Gelegenheit hat, das einmal zu lesen, sollte das nutzen, weil dort auf eine sehr sorgfältige Weise herausgearbeitet worden ist, welche Mächte, welche unsichtbaren Herrscher unser Volk beeinflussen. Über Jahrhunderte, teilweise über Jahrtausende, dass diese alte germanische Götterwelt, oder nicht nur das, sondern welche konkrete Auswirkung diese alte Götterwelt, die von den Vorfahren angewählt worden ist, bis heute hat. Und wie sich das immer wieder Durchbrüche in der realen und teilweise in der politischen Welt auch verschafft. Und hier haben wir diese Tatsache, dass durch Jesus Christus dieser Engel der Gemeinde. Und das bedeutet, dass es auch über bestimmten Abschnitten der Kirchengeschichte, über bestimmten Konfessionen solche geistlichen Mächte gibt, geistige Mächte. Und das mag uns eher unbewusst sein, aber das bedeutet daran, dass Gott diese Dinge ernst nimmt. Und wir müssen für uns selber einen Weg finden, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Ich erinnere mich noch genau, welch einschneidende Erfahrung das war, als ich das erste Mal über eine Frau gebetet habe, die von solchen Mächten besetzt war. Ich war auf einer Seelsorgewoche. Ich war Teil eines größeren Teams, was an diesem Dienst zusammengerufen war. Aber der Leiter hatte mich, weil ich so sehr gedrängt hatte, ich hatte diese Frau selber dort mit hingebracht. Sie war die Ehefrau eines Besprechers, also eines, der diese Mächte benutzt hat, um bestimmte Wirkungen bei anderen Menschen hervorzurufen. Und es ging der Frau elend, zum Sterben schlecht. Und ich wusste, dass Jesus Christus die Macht hat, dass im Namen Jesu die Macht ist über alle diese Mächte. Aber ich hatte noch kaum Erfahrung und habe dann damit gerechnet, dass dieser Leiter dieser Woche dann für sie betet und wir beten mit ihm und sie wird frei werden. Und er war ganz ärgerlich, dass ich immer nur solche Leute anschleppe, weil er oft überlastet war. Ich habe dort sehr extreme Dinge erlebt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Mann, der viele Jahre im Gefängnis verbracht hat und der unter der Predigt des Wortes Gottes getrieben worden ist von den Geistern, die in ihm waren, sich in der Ostsee zu erfinden. Wir waren in Zings damals. Und unter der normalen evangelistischen Predigt ist der Mann rausgerannt, sodass man wusste, der geht nicht weg, weil es ihm nicht gefällt, sondern er kann es nicht ertragen. Und er rannte, der Leiter hat dann zwei von uns hinterhergeschickt und wir haben ihn dann kurz bevor er sich selbst ertränkt hat, zurückgeholt und wir haben über ihn gebetet und es hatte ihm jemand im Gefängnis ein Teufel in seinen Nacken tätowiert. Und diese Macht hat ihn beherrscht. Das war nicht die Tätowierung, aber über diese Tätowierung ist dieser Mann besessen worden. Mit dem Ziel, sein Leben zu zerstören. Wir haben dort erlebt, dass er frei geworden ist und aufhören konnte, auch mit Trinken und mit seinen ganzen kriminellen Geschichten. Diese Frau hatte die Besonderheit, dass sie bei jeder Bibelstunde, bei jeder Verkündigung solche massiven körperlichen Beschwerden gekriegt hat, dass sie nicht mal aus dem Bett raus konnte. Sie konnte zum Essen gehen, sie konnte Spaziergang machen, aber sobald eine Bibelstunde war, ging es ihr so in, dass sie im Bett lag. Sündenswoche war noch 10 Tage und es waren 8 Tage vorbei, nur noch ein Tag ist geblieben. Und ich habe gesagt, die Frau war noch bei keiner einzigen Bibelstunde. Wir müssen über sie beten. Der Leiter wollte nicht, hat gesagt, es ist zu spät, das ist, abends ist die Stunde der Finsternis. Ich sagte, okay, ich habe gedacht, das steht in meiner Bibel nicht, also müssen wir dagegen angehen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du das unbedingt willst, mache das doch. Und dann müsste mitkommen, natürlich. Dann kamen die insgesamt 3 anderen Brüder mit dazu. Und dann habe ich über diese Frau gebetet und habe als Anfänger Aufregung ihr dabei die Hände auf den Kopf gelegt. Und dann geboten im Namen Jesu, dass diese Mächte aus ihr ausfahren. Und ich konnte sehen, in dem Moment, wo ich das ausspreche, wie ihre Augen aufgingen. Sie hatte ganz kleine, stechende Augen. Wirklich, das ist das, was Jesus bezeugt, dass unser Auge die Lampe des Körpers ist. Wenn nun diese Lampe dunkel ist, heißt es, wie finster ist der ganze Mensch. Und ich habe das oft dann gesehen, dass Menschen, die wirklich stark besessen sind, diese stechenden kleinen Pupillen haben. Und indem ich das ausspreche, geht ihr Auge auf und gleichzeitig merke ich, wie diese Mächte durch meine Arme hindurch ausfahren. Als ob ich einen Starkstrom anfasse. Durch beide Hände und durch meinen Kopf. Es war so extrem, dass ich sofort zu Boden gefallen bin. Wow. Bei Bewusstsein, aber ich habe dir das erste Mal gemerkt, was für die Gewalt, welcher Gewalt solche Menschen ausgesetzt sind. Und ich habe gehofft, dass meine Mitbrüder dort beten. Und wie man so sagt, sie haben gebetet wie die Weltmeister. Und in dem Moment bin ich auch wieder hochgekommen. Und bis auf den Leiter waren die anderen beiden zutiefst erschrocken, dass sowas passieren kann. Und er hat mich zu euch gewiesen, hat gesagt, wo in der Bibel steht, dass du die Hände auflegst, wenn du böse Geister austreibst. Das ist mir eingefallen, natürlich, Kranke sollen die Hände legen. Anfängerfehler, eine Wirksamkeit dabei erlebt, dass es Mächte sind, die Stärke sind, die sich aber vor dem Namen Jesu zu beugen haben. Nur, wenn wir hier lesen, dass die Gemeinde einen Engel hat, dann ist das kein Engel, den man austreiben kann. Eine Macht, die aber der Autorität Jesus ausgesetzt ist. Und er beurteilt sie. Und wir tun gut daran, dass wir zur Kenntnis nehmen, welche Wirkung, welche Dynamik in diese Gemeinde stattfindet. Allgemein sagt man im christlichen in der Beurteilung dieses Textes, dass das ein Kennzeichen ist auf die Gemeinde der letzten Zeit. Nicht auf eine spezielle Gruppe, sondern das, was man vielleicht am liebsten mit der Kommune bezeichnen könnte. Die weltweite Gemeinde Gottes in der Zeit des Endes. Über die zu dir redet der Amen. Wir kennen in der Regel das Amen. Man sagt das so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir kennen das als Formel am Ende der Gebete. Das bedeutet was? Genau. Das ist also eine Bekräftigung, abschließende Bekräftigung, das heißt, so ist es oder so soll es sein. Wir finden hier das einzige Mal in der Bibel, der Amen. Dass das diese Bekräftigung eine Person ist. Wer ist das? Warum? Warum sollte das oder kann das Jesus sein?
Weil er das Wort vollendet hat.
Bitte?
Er ist der Überwinder.
Genau, in ihm ist das Ja und Amen, lesen wir an einer anderen Stelle. Und das bedeutet, dass das Wort Gottes in ihm vollständig erfüllt ist. Nicht vielleicht, da ist kein Zweifel. Da bleibt kein Zweifel. Da bleibt keiner, der das noch übertrifft. Kein Mohammed, kein neuer Messias oder Antichristus. Da ist der eine, der das Ja und das Amen. Wir lesen davor, oder dazu, Jesus sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt in der Bibel mehrere Dutzend Bezüge auf Zeugenschaft. Das sind nicht immer nur Menschen. Bei Moses ist das ganz eindeutig. Da gibt es die Regel, dass wenn über etwas in Fluch Gottes ausgesprochen ist, dann muss derjenige, der jemanden sieht oder hört, das anzeigen. Aber verurteilen wurden durfte der Täter nur, wenn es mindestens zwei oder drei Zeugen gab. Also wenn jemand was Fluchwürdiges getan hat, musste das benannt werden, aber nur wenn das ein zweiter oder dritter bestätigen konnte, durfte auch das Urteil an denjenigen vollzogen werden. Das ist eine interessante Sache. Wenn wir von Jesus lesen, dass er der treue und wahrhaftige Zeuge ist, was sagt uns das in diesem Zusammenhang? Dass er als der einzige Zeuge nicht verdammt.
Nicht was?
Nicht verdammt, nicht verurteilt. Das ist eine erstaunliche Sache. Und das finde ich das Mutmachende, dass am Anfang dieses schrecklichen Schreibens der treue Zeuge, der einzelne Zeuge, der das, was er bezeugt, nicht zur Verdammnis spricht, sondern zur Umkehr. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist auch deren Vollendung. Aber wenn über den Anfang der Schöpfung Gottes geredet wird, dann verweist es gleichzeitig auf den Römerbrief, wo es heißt, dass er der Erstling der neuen Schöpfung ist. Er ist auch der Anfang der alten Schöpfung, deren Produkt wir sind. Ja? Weil durch ihn, durch das Wort des Lebens, alles in Existenz gerufen ist. Aber er ist vor allem der Anfang der neuen Schöpfung. Adam ist der Erstling, der Alte, aber Christus der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Und deswegen ist das Zeugnis, was über diese Gemeinde gesprochen wird, im Blick auf ihren geistlichen Stand gesprochen. Es geht hier nicht um menschliches Versagen, es geht um ihre geistliche Ausrichtung, es geht um ihr Zeugnis im Zustand dieser neuen Schöpfung, der Christus nachfolgt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, so, weil du lau bist. Das Wort lau gibt es nur ein einziges Mal in der Bibel. Das ist merkwürdig. Das, was wir hier lesen, ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Gemeinde der letzten Zeit. Niemals vorher hat es etwas Vergleichbares gegeben. Nur am Ende der Geschichte der Gemeinde sind die Werke der Gemeinde nicht kalt und nicht warm. Eine zweite Besonderheit, die mir auffällt, wir lesen zweimal, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. In dem nächsten Vers wird es gedreht. Aber weil du lau bist und weder warm noch kalt. Das heißt, es gibt noch nicht mal in diesem Abfall eine Kontinuität, sondern es gibt ein, ich nenne das mal so Wischiwaschi in jede Richtung. Es gibt es gibt die Konstanz noch nicht mal im Abfall. Es gibt ein sich anpassen an alles, wie es gerade läuft. Das ist eine gefährliche Situation. Weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Die Zeitform ist besonders, die lässt sich im Deutschen kaum ausdrücken, im Griechischen ist die nicht so, wenn wir das hier lesen, werde ich ausspeien, dann hört sich das wie eine Drohung an. Im Griechischen heißt das, ich stehe im Begriff, dich auszuspeien. Und da wird deutlich, dass das wirklich eine Warnung ist. Ich bin kurz davor, dich auszuspeien. Noch hast du die Chance, was zu ändern. Nicht ich werde, das heißt im Sinne von, ich bin entschieden, dass das passieren wird, sondern wenn du so weitermachst, bleibt mir nichts anderes übrig. Aber noch kannst du was ändern. Dieser Ruf zur Umkehr, dieser Ruf zur Entscheidung, ist das eigentlich hoffnungsvoll in diesem bitteren Bibelabschnitt. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Einschiebung. Ich lese mal den Satz ohne Einschiebung. Rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer. Das Problem ist nicht zuerst die falsche Einschätzung der Situation, sondern das Problem ist das falsche Bekenntnis. Weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und brauche nichts, rate ich dir, Gold zu kaufen. Die Einschätzung heißt, in Wirklichkeit ist das ja gar nicht so. Ich will mich mit der Einschätzung mal nicht befassen, sondern mit dem Rat, ich dir Gold zu kaufen. Was ist Gold?
Das Wort Gottes. Da gibt es doch so eine kleine Broschüre. Reines Gold.
Reines Gold, ja. Das ist das Wort Gottes, sicher. Ist ein Bild von Gerechtigkeit. Von Heiligkeit. Die priesterliche Kleidung war Gold durchwirkt. Das hat was mit Kostbarkeit zu tun. Mit Würde. Die goldene Krone auf dem Haupt des Königs. Das goldene Zepter, das Zeichen seiner Autorität.
Mir ist mal irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass in der Offenbarung immer, wenn es von einer Sache geht, die vom Himmel ausgeht, also ein Engel oder dieser sah aus wie ein Mensch oder so, ist immer Gold dabei. Das Einzige, wo einmal noch Gold dabei ist, wo es nicht von ihm ausgeht, ist, wo die Hure diesen Becher aus Gold trinken muss, den sie aber auch von Gott erhält. Ansonsten wird nie irgendjemand mit Gold beschrieben.
Ja. Etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal Gottes ist. Oder das von Gott beaufsichtigt.
Ja.
Das Besondere ist aber noch nicht mal das Gold, sondern die Leute im Feuer. Und wenn wir das einmal im Griechischen betrachten, was das heißt, wir kennen das Feuer ist, wir kennen das aus dem, aus der Pyrotechnik. Also das ist das Feuer, was bei der Explosion geschieht. Ja? Pyrotechnik ist Feuertechnik. Und das wird hier verdoppelt. Das Wort geläutert hat denselben Wortstamm. Pyro, Pyreo. Gefeuert im Feuer. Da bleibt dann nichts mehr lau. Das ist das absolute Gegenteil. Dieses siebenfach gereinigt. Wir kennen das aus der Geschichte, dass damals, als das technisch noch auf anderen Stand war, durch immer neues Ausschmelzen gereinigt wurde. Gold oder Silber wurde geläutert. Das heißt, es wurde immer neu dem Feuer ausgesetzt, um alles andere, alle Schlacke auszuschalten, alles Beigemengte zu verbrennen. Ein sehr langwieriger und sehr schmerzhafter Prozess für das Gold. Nur das Reine ist übrig geblieben. Und wenn hier der treue und wahrhaftige diesem Engel der Gemeinde sagt, ich rate dir auf dein Bekenntnis hin, dass du doch reich seiest, dieses Geläuterte zu kaufen. Was bedeutet denn kaufen? Ich muss das ganze eigene weggeben, um das andere zu empfangen. Dann ist hier in diesem kleinen Abschnitt das Heilmittel benannt. Wie in dieser Zeit des Abfalls bestanden werden kann und wie einzig stand gehalten werden kann. Dass alles eigene einem immer neuen Vernichtungsprozess ausgeliefert wird, bis alleine das übrig bleibt, was von Gott selbst ist. Und das wird ihm verantwortlich der Gemeinde empfohlen. Ich rate dir. Es steht in seiner Entscheidung, ob er das tut. Damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Drei Dinge, die dem Betroffenen verborgen sind. Reich geworden, brauche nichts. Das ist die Selbsteinschätzung. Ich bin reich geworden, ich brauche nichts. und die Sicht Gottes. Ich empfehle dir Gold von weiße Kleider und Augensalbe. Wie kriegt man weiße Kleider? Nach biblischem Zeugnis? Oder wer kriegt weiße Kleider?
Durch die vergebenen Sünden sind die Kleider weggewandt, durch die Taufe. Durch die vergebenen Sünden? Das ist reingewaschen.
Mit
Gerechtigkeit. Zur Hochzeit.
Zum Hochzeitsmahl. Diese Kleider werden geschenkt. Das sind nicht die eigenen Dinge. Das ist das Überkleidetwerden mit der Gerechtigkeit Christi. Das ist nicht unser eigenes. Sonst bleibt das wie Freund, wie bist du hier reingekommen? Dann bin ich froh, ich bin doch ganz ordentlich. Sonntagsanzug an, alles in Ordnung. Mach leider schwarz, na gut, dann muss ich beim nächsten Mal weißen Anzug anziehen. Wirklich, es gibt Christen, die denken, wenn man das äußerlich macht, dann ist das schon in Ordnung. Die weißen Kleider werden auch denen gegeben, die um des Zeugnisses Jesu willen ihr Leben gelassen haben. Die werden begleitet mit einem weißen Kleid. Das ist ein hoher Preis. Übrigens, der treue und wahrhaftige Zeuge, muss man auch noch dazu bemerken. Das griechische Wort dafür ist Martis. Kennen wir aus Märtyrer. Die ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Ich sage uns das, ihr Lieben. Und ich hoffe, keiner missversteht das als eine Drohung oder als eine Entmutigung. Aber Jesus nachfolgen heißt, wir geben unser Leben. Wir empfangen sein. Wir sind bereit, unser irdisches Leben in seine Hand zu geben und bestimmen nicht mehr allein. Wir sind bereit, unser Leben für unsere Brüder zu lassen und nicht sie fertig zu machen, um uns zu retten. Das sind alles vergleichsweise einfache Regeln. Und trotzdem ohne Gottes Gnade nicht zu machen. Ich überführe und züchtige, so viel ich liebe. Das ist ein Wort, würde mich nicht wundern, wenn man irgendwann beschließt, dass solche Bibelverse gestrichen werden müssen. Züchtigung ist nicht nur aus der Mode, das ist etwas, was man unter allen Umständen zu bekämpfen versucht. Es ist nur nicht Gottes Art. Warum? Weil es der einzige Weg ist, um jemanden, der wirklich auf einem gefährlichen Irrweg gefangen ist, zurück zum Ziel zu bringen. Züchtigung ist ein Kennzeichen von echter Liebe. Der nicht sagt, lass ihn doch laufen oder lass sie doch laufen, sondern der bereit ist, mit seinem eigenen Leben den Bruder, die Schwester oder wen auch immer, für den man Verantwortung hat, auf dem Weg des Lebens zu sichern. Wir missverstehen das, wenn man das als Gewalt definiert. Das Wort ziehen ist da drin. Aber auch ein Seil der Liebe begrenzt denjenigen, der daran festgemacht ist. Man lässt den anderen einfach nicht laufen, nicht ins Verderben. Ich überführe und züchtige, so viel ich liebe. Überführen heißt, dass das ist gerade das Ziel der Züchtigung, dass ich das den anderen gewinne, dass ich sein Herz erreiche. Dass ich ihn nicht zwinge irgendwohin, sondern dass er zum zur Einsicht, ich würde ihn so leicht haben, zur Korrektur findet. Es ist Gottes Werk, ganz nebenbei gesagt. Das liegt nicht in unserer Hand, dass wir Leute irgendwohin bewegen. Es liegt in Gottes Hand, aber es braucht durchaus unseren Einsatz. Wenn wir wissen wollen, was Züchtigung bedeutet, dann müssen wir einfach nochmal die Propheten lesen oder die Taten der Apostel beobachten. Das war kein Spaß, wie sie mit dem Abweichen von Menschen umgegangen sind, um so viele wie mögliche zu retten. Das ist immer Gottes Ziel. Und das bleibt es bis ans Ende der Zeit. Sei nun eifrig und tu Buße. Diesen Halbsatz davor, ich überführe uns richtig zu viel, ich liebe, macht eine Sache deutlich. Ich denke, man muss es nicht betonen, und trotzdem will ich es nochmal sagen. Es gibt nur eine Motivation für Züchtigung und für Überführung. Es kann nicht das Recht haben sein, und es kann erst recht nicht das sein, dass ich mich durchsetze, sondern dass ich den anderen liebe, und zwar so, dass ich bereit bin, mein Leben für ihn einzusetzen. Sei nun eifrig und tu Buße. Das macht nicht derjenige, der den anderen gewinnt. Das muss derjenige machen, der sich verlaufen hat. Und es braucht auch wirklich Eifer. Es braucht Entschiedenheit. Das kann man nicht so nebenbei machen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Und er mit mir. Es ist ein doppeltes Wenn. Wenn jemand meine Stimme hört, es wird Leute geben, die das Klopfen und die Stimme dessen, der klopft, nicht hören, weil sie die Ohren mit anderen Sachen zugeballert haben. Und es gibt welche, die das hören und die Tür nicht aufmachen, weil sie gerade mit ihrem Zeugs beschäftigt sind und nicht gestört werden. Diese Frage der Umkehr ist nicht von außen zu verordnen oder jemanden aufzuzwingen. Diese Frage der Umkehr, diese Frage der Ausrichtung braucht eine doppelte Entscheidung. Wach zu sein und bereit zu sein. Also wach und bereit zu dienen. Ja, Tür aufmachen, das ist dann schon eine Aktion. Hören, das braucht nur, dass ich nicht schlafe. Aber die Tür öffnen braucht die Bereitschaft, mich selber in Gang zu setzen. Nur diese beiden Kleinigkeiten. Und schon kehrt Jesus ein. Wer mir aufmacht. Hier steht nicht, welcher Christ mir aufmacht, welcher ehemaliger Muslim, welcher nur Gottesfürchtige oder sonst was. Wer mir aufmacht. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Bin sicher, dass dieses Klopfen Jesu bis ans Ende, bis er wiederkommt, weltweit zu hören sein wird. Und wer ihm aufmacht, in dem wird er eintreten. Und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das Wort Abendbrot, glaube ich, kommt kaum vor. Einmal. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Das ist nicht Abendmahl. Das hat nichts Rituelles. Das ist eine ganz persönliche Gemeinschaft. Das ist das, was eigentlich unseren Glauben ausmacht. Nicht das, was wir nach außen unbedingt präsentieren, sondern unsere persönliche Beziehung zu dem, mit denen wir Gemeinschaft haben oder auch nicht. Von seiner Seite aus ist das zumindest Bereitschaft. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Überwinden ist auch ein merkwürdiges Wort. Dasselbe wie siegen. Das ist nicht ohne Kampf zu kriegen. Ja. Das ist nicht die Frage, wie lange, es ist hier nicht beantwortet, wie lange diese Auseinandersetzung dauert. Es gibt Leute, die vergleichsweise schnelle Siege erreichen. Es gibt welche, die quälen sich lange. Die werden lange bekämpft. Wir haben ein Versprechen, dass Gott uns nicht über unser Vermögen hinaus versucht. Das ist die Zuversicht, dass wir auch in schwierigen Zeiten durchhalten können. Wenn wir siegen mit den Waffen Gottes zur Rechten und zur Linken, mit der Waffenrüstung Gottes, dass wir an einem bösen Tage zu widerstehen vermögen. Es fordert nicht von uns, dass wir den Feind überwinden. Das bedeutet, dass wir stehen bleiben und unser Feld nicht verlieren. Wir müssen keinen Angriffskrieg führen. Aber wir müssen wenigstens in der Verteidigung stehen und nicht fallen, nicht scheitern. Das ist derjenige, den Jesus anspricht. Wer überwindet, den werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mit meinem Vater, mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Es kommt etwas auf uns zu, das können wir uns noch nicht vorstellen. Eine Sache weiß ich, wir werden nicht in Ewigkeit mit Palmen wedeln. Das ist nicht unser Job. Wir werden mit dem Christus herrschen, in einer uns heute noch unvorstellbaren Weise, aber aufbauend auf dem, was wir hier gelernt haben. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir Tag für Tag, Schritt für Schritt und Woche um Woche vorangehen, in der Erwartung, dass wir miteinander dieses Ziel erreichen. Amen.